HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Was wäre aus Ihrer Sicht wirklich toll an Jamaika?
Puh. In diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU.
Es wird nicht geprägt sein von Reggae und irgendeinem lässigen Style, sondern es wird Jamaika ein sehr schweres Stück Arbeit.
Die Grünen und die FDP haben gesagt, wie toll sie dieses Land modernisieren und reformieren können. Die sind jetzt mal in der Verantwortung.
Die CDU muss ökologischer werden. Die FDP muss sozialer werden und die CSU muss liberaler werden. Das wird nicht einfach.
Die Kunst wird sein, jetzt eine Vertrauensbasis dafür zu bauen, dass wir auch zu dritt bzw. zu viert, dass wir da einen gangbaren Weg finden.
Die Hürden sind hoch und der Ausgang ist extrem ungewiss bei dem ganzen Projekt Jamaika.
Und nachdem all das gesagt wurde, schiffen sie sich also ein. Die Mannschaften von CDU und CSU, von Grünen und FDP. Morgen legen sie ab mit dem Ziel Jamaika. Und als erstes wird Merkel den Matrosen von der FDP und den Grünen zeigen, was ein Palsdeck ist. Also wie sie den Knoten zum Festbinden am Pfahl knüpft. Sie hat das lange geübt mit unterschiedlichen Mannschaften und weiß besser als andere, wie es geht. Auf diese Reise in stürmischer See nach Jamaika freuen wir uns schon als Beobachter. Das wird nämlich eine Jungfernfahrt und die ist auch deshalb so aufregend, weil alle an Bord aufpassen müssen, dass sie nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die Besatzung in einem berühmten deutschen Seemannslied, das die Redaktion des Tags vorhin exklusiv eingesungen hat.
Wir lagen vor Jamaika und hatten die Merkel an Bord. In den Kesseln faulte Kompromisse und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Wir lagen schon 14 Tage und kein Wind in die Segel uns pfiff. Der Horst war die größte Plage, da setzten wir ihn auf ein Riff. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi.
Das Schöne an dieser Fassung ist, erstens ist sie verbesserungsfähig in den kommenden Wochen, analog zu den politischen Verhandlungen. Und man kann sie immer aktualisieren, wenn mal nicht der Horst die größte Plage ist, sondern die Katrin oder der Christian, dann singen wir das auch und bieten an, immer aufzutreten, wenn die Stimmung an Bord auf dem Nullpunkt ist. Morgen heißt es also leinenlos. Wer da mit wie vielen Matrosen an Bord geht und was die in ihren Seesäcken verstaut haben, das weiß unser Reporter Andreas Reuter, der bereits am Hafen steht.
Vier Parteien auf dem Weg nach Jamaika. So wird das bestimmt nicht, sagt Andreas Scheuer, der Generalsekretär von der CSU. Nichts mit Reggae und Bob Marley und irgendeinem lässigen Style, wie Scheuer sagt. Aber Wolfgang Kubicki von der FDP will genau das, locker rangehen.
Es ist schönes Wetter, Jamaika-Wetter, was will man mehr? Also insofern schauen wir mal.
With a roof right over our heads.
Können die wirklich zusammenwachsen, diese Parteien, die eigentlich nicht zusammengehören, die Obergrenzen CSU und die Veggie Day Grünen zum Beispiel?
Sie sprachen von dadaistischen Verhältnissen. Ja, es stimmt, wir haben eine völlig neue Situation.
Und da redet Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier noch gar nicht von den ganz unterschiedlichen Zielen, die die künftigen Partner durchsetzen wollen.
Nachhaltige soziale Sicherungssysteme, natürlich Wirtschaft und Arbeit, gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung.
Aus unserer Sicht geht es ohne Einwanderungsgesetz nicht. Und Christian Lindner hat das nochmal erklärt. Wir werden in keine Koalition eintreten, in der nicht festgeschrieben wird, dass der Solidaritätszuschlag ausläuft.
In sozialpolitischen Fragen, in Klimafragen werden wir unsere grünen Forderungen formulieren und im Bereich der Weltoffenheit, das heißt der Flüchtlingspolitik.
Das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland und hier die Schwerpunkte ländliche Räume auf der einen Seite, aber eben auch bezahlbarer Wohnraum in den Großstädten und natürlich das gesamte Thema der inneren Sicherheit.
Dabei die Handschrift von CDU und CSU deutlich wird für eine bürgerlich-konservative Zukunft in Deutschland.
Die Parteien und ihre Kernforderungen. Manches schließt sich da gegenseitig aus, manches lässt sich aber wohl auch in Deckung bringen, wenn man mit gutem Willen rangeht.
Wir fangen jetzt nicht mit irgendwelchen roten Linien an als erstes, sondern wir sagen einfach mal positiv, was wollen wir gestalten, wo glauben wir, muss etwas geschehen und was braucht damit Deutschland.
Aber ganz so harmonisch, wie Angela Merkel suggeriert, ist die Ausgangslage auch nicht. Viele Unionspolitiker etwa fordern ein, dass das Schwarz auf der Jamaika-Flagge nicht zu kurz kommen darf, wie Hessens Volker Bouffier.
Die Union ist immer noch mit weitem Abstand die stärkste politische Kraft. Und deshalb muss sie natürlich auch in einem solchen Bündnis auch klar machen, dass die stärkste Kraft sich in einer solchen Koalition angemessen wiederfinden muss.
So nicht, sagen da die kleinen Parteien, etwa Wolfgang Kubicki von der FDP.
Koalitionspartner sind immer gleich stark. Warum? Weil sie nur gemeinsam eine Mehrheit haben.
Und so dürfte es noch ein weiter Weg sein, bis es im Berliner Jamaika so richtig lässig und relaxed zugeht.
Wenn ein Schiff ablegt, stehen immer viele im Hafen und schauen zu, wie die Segel gesetzt werden. Und wer nicht persönlich dabei sein kann, erfährt es aus der Presse oder durch Morsezeichen aus der Mannschaft selbst. Nikolaus Neumeier, Sie kennen als Leiter der Landespolitik des Bayerischen Rundfunks die Seemänner und wenigen Seefrauen der CSU sehr gut. Wer wird da an Bord auf dem Weg nach Jamaika? Der starke Mann, ist das Horst Seehofer als erster Offizier neben Captain Merkel? Oder ist es vielleicht der CSU-Landesgruppenchef in Berlin, Alexander Dobrindt?
Nun, im Moment ist der Captain sicher noch Horst Seehofer. Er ist immer noch derjenige, der das Steuer am festesten sozusagen in der Hand hält und auch Stürmen trotzen kann. Aber die Musik wäre jetzt hier etwas anders toniert, eher vom Wildschütz Jännerwein, der von hinten angeschossen wurde. Also er ist schon angeschlagen durch Heckenschützen aus den eigenen Reihen. Und ich glaube, dass Alexander Dobrindt für ihn eine ganz wichtige Stütze ist. Auch bei den Personalquerelen, die ja die CSU-Findungskommission, sage ich mal, auch überlagern, da geht es ja auch darum, wie lang ist Seehofer noch der starke Mann an Bord. Und Dobrindt wird immer wieder gehandelt als jemand, der Seehofer vielleicht als Parteichef auch ablösen könnte. Also irgendwie die beiden sind eine Schicksalsgemeinschaft hier an Bord.
Trotzdem muss Seehofer, wir gucken uns ja die Mannschaft an, die da ab morgen auf das Schiff geht. Seehofer muss sogar demütig bitten, die Debatte über seine politische Zukunft auf die Zeit nach den Koalitionsgesprächen zu vertagen. Ist der Druck auf ihn so groß?
Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass Seehofer wenig Empathie zeigt für seine Gegner oder für, was wahrscheinlich die Mehrheit ist, Mitglieder seiner Landtagsfraktion und auch der Basis, die einfach sagen, jetzt denk mal nach, Horst, bist du wirklich noch der Richtige an der Spitze für das Amt des Ministerpräsidenten, also für die Landtagswahlen im nächsten Jahr. Das ist ja eigentlich wirklich das große Ziel, das die CSU ansteuert, weniger jetzt die Jamaika-Koalition in Berlin. Und da hat er, glaube ich, auch Fehler gemacht, auch schon bei der Auswahl der Mannschaft. Er hat aus meiner Sicht auch Leichtmatrosen mit an Bord genommen. Es verhandelt zum Beispiel für die Finanzen der Oberbürgermeister von Augsburg, den kennt niemand. Der ist zwar formal stellvertretender CSU-Vorsitzender, aber das bedeutet bei der CSU gut wie nichts. Derjenige, der sich wirklich auskennt und eigentlich das stärkste Pferd im Finanzbereich ist, Finanzminister Markus Söder, der muss zu Hause bleiben und zusehen, was hier die Matadoren in Berlin aushandeln. Und das stößt vielen sauer auf, weil man es als Provokation empfindet. Die meisten sagen, komm Seehofer, du musst Söder mitnehmen. Söder ist der stärkste Mann mit dir an Bord. Das wäre ein gutes Team und den lässt du zu Hause. Das verstehen wir nicht.
Aber wer seine eigene Mannschaft bitten muss, ihr nicht mehr befehlen kann, sondern bitten muss, ist der an Bord eines Schiffes nach Jamaika nicht ein Risiko für das gesamte Unternehmen?
Naja, wenn man im Bild bleibt, ist ja genau das das Problem. Die sind ja schon auf hoher See, da schlagen die Wellen schon über dem CSU-Boot zusammen. Und das ist eher so die kollektive Vernunft, auf die Seehofer auch setzt, dass seine Leute sagen, okay, jetzt bleib mal an Bord. Ja. Was die CSU allerdings möchte, also das Bitten, das stimmt, das gibt es und das gab es ja. Die CSU möchte ein Szenario, wie ein sozusagen geordneter Übergang, so wird das ja umschrieben, organisiert werden kann. Und dann kann man sich durchaus beide vorstellen. Das ist eigentlich das Mehrheitsszenario. Seehofer bleibt weiter entweder Parteichef oder sogar Ministerpräsident bis zu den Landtagswahlen. Und man teilt die Ämter. So schlecht ist die CSU in der Vergangenheit hier nicht gefahren. Das wird momentan immer so als Chimäre an die Wand gemalt, dass das überhaupt nicht ginge. Ich sehe das nicht. Da gibt es durchaus auch vergleichsweise erfolgreiche Modelle. Auch Stoiber und Weigel haben lange Zeit ganz gut zusammengearbeitet. Und das ist genau die Situation. Jetzt Seehofer auszutauschen, würde in die Hose gehen. Und wer könnte denn übernehmen? Das wäre nur Markus Söder. Der hat gar kein Interesse, jetzt das Steuer in die Hand zu nehmen. Denn wir haben es ja gerade vorhin gehört, der Weg nach Jamaika wird hart werden. Da muss man auch Kompromisse verkaufen. Und das könnte Söder letztlich auch zu Fall bringen, noch bevor er wirklich die wichtigen Ämter oder das wichtige Amt übernehmen kann.
Und was hören Sie in München aus der Bayerischen Landtagsfraktion? Wie groß ist da eigentlich die Freude über die Aussicht, vor Jamaika Anker zu werfen?
Ja, das ist eher die Stimmung, dass man in den nächsten Biergarten geht und sagt, da trinken wir uns das Ganze jetzt mal schön. Also freudig ist hier niemand. Interessant ist, dass man von der Basis durchaus andere Stimmen hört. Die finden das eigentlich ganz spannend. Also das sind andere Kategorien natürlich als hier im Landtag, bei der Fraktion. Da überlegt man genau, wo gibt's denn die Schnittmengen? Die sieht man nicht groß. Wenn, dann funktioniert's vermutlich aus CSU-Sicht so, dass man ganz klare Ressorts zuschneidet und Zuständigkeiten hat. Da versucht Seehofer ja sicher, den bayerischen Innenminister als Bundesinnenminister durchzusetzen. Das hat sich ja am Wochenende noch einmal konkretisiert. Joachim Herrmann sagt, er würde das auch ohne Mandat machen. Also das ist ein Signal auch an seine Kritiker, dass Seehofer es noch schafft, dass er es noch packt auf der Bundesebene. Das möchte man sehen. Dann ist man vielleicht bereit zu Zugeständnissen bei der Verkehrspolitik, auch wenn das für manche schwer vorstellbar ist. In der Landwirtschaftspolitik, das ist für manche schwer vorstellbar. Da sind die Grünen wie der Teufel. Aber es geht nicht anders. Ich glaube auch, dass manche vielleicht insgeheim hoffen, dass die SPD nochmal an Bord zurückkommt und dass das Jamaika-Projekt scheitert. Aber danach sieht es ja eigentlich nicht aus.
Nikolaus Neumeier, besten Dank nach München. Sie hören HR2 der Tag, wir liegen vor Jamaika und haben die Merkel an Bord. Auf ihre Autorität als Kapitän wird's ankommen. Und vielleicht passt es sogar in ihr Kalkül, dass einer über Bord geht, wenn die Wendemanöver kompliziert werden. Wir haben es eben gehört, in der CSU wird sich Jamaika schön geredet und getrunken, wir singen.
Der Öste, wir waren der Erste, der Afrika. Die Basis dann das Letzte und wir ihm ein Seemannsgrab. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Herr Lindner, der war der Nächste, der schuckte, dass dieses verbot. Er torkelte noch zur Reling, dann war er plötzlich mausetot. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel, leb wohl.
Ja, davon gibt's nachher noch mehr Strophen, das freut sie doch sicher. Zurück aufs Schiff, das morgen ablegen soll. Morgen beginnen die ersten Sondierungen. Wie jeder Kapitän weiß, ist neben einem guten Schiff die Besatzung mindestens so wichtig. Die nautischen Offiziere, die Funker, die Maschinisten unter Deck, die Mechaniker, der Schiffsarzt und die Stewards. Das regelt in Deutschland die Schiffsbesetzungsverordnung. Aber auf dieser Jungfernfahrt nach Jamaika, da ist es anders. Da bringt jede Partei ihre eigenen Leute mit speziellen Qualifikationen, die nicht unbedingt etwas mit der Seefahrt zu tun haben. Leute, die vielleicht schon mal das Kommando hart Backbord gehört haben, aber gar nicht wissen, was es bedeutet, die jetzt aber im Schnellkurs Matrosen werden sollen. Die Mannschaft der Grünen und was sie in ihren Seesäcken haben. Thorsten Schweinhardt stellt sie vor.
Dieses grüne Schiff zu steuern ist schwierig. Wenn da nicht alles im Lot auf dem Boot ist, zwischen realpolitischem und linkem Flügel, kippt das Gefährt ganz schnell zur Seite weg. Katrin Göring-Eckardt setzt bei den Verhandlungen mit Union und FDP wohl auch deshalb auf ein besonders breit aufgestelltes Team. Eine 14-köpfige Beratermannschaft soll das gesamte Parteispektrum abdecken, von Realo bis Fundi und quer durch alle Generationen. Neben Göring-Eckardt selbst gehört der grünen Deckmannschaft natürlich auch Cem Özdemir an, der zweite Spitzenkandidat. Auch Simone Peter, mit der sich Özdemir den Parteivorsitz teilt, geht mit auf Fahrt. Die Partei Linke bringt Erfahrung aus der kurzlebigen Jamaika-Koalition im Saarland mit. Aber ob sie es schafft, auch die Grünen hinter sich zu vereinen, die eigentlich Jamaika-Gegner sind? Das Sondierungsteam bietet aber vor allem einem Mann die Möglichkeit zum Comeback. Jürgen Trittin. Der desaströse Bundestagswahlkampf 2013 und das Scheitern der schwarz-grünen Annäherung war dem einstigen grünen Umweltminister zur Last gelegt worden. Und seine allzu zögerliche Haltung zu gewissen pädophilen freundlichen grünen Altlasten hatte ihn auch innerhalb der Partei weit ins Abseits gedrängt. Vor 2 Wochen auf dem kleinen Parteitag der Grünen dann die offizielle Entschuldigung für den Umgang der Partei mit Trittin. Vielleicht kann man sagen, Trittin ist so etwas wie der Klabautermann der Grünen. Ein Wassergeist, der unsichtbar auf dem Schiff mitfährt und sich nur im schlimmsten Sturm zeigt. Das bedeutet dann die Rettung für das Schiff oder den Untergang. Stellvertretend bei Trittin entschuldigt hat sich übrigens Robert Habeck, grüner Minister aus Schleswig-Holstein, wo schon die Jamaika-Flagge am Mast flattert. Trittin, so Habeck, sei für die Grünen unentbehrlich. Genau wie Claudia Roth. Die wird natürlich als temperamentvoller Stimmungskanone am Bug verteut, um eine Breitseite nach der anderen in Richtung CSU zu feuern. Mit Reinhard Bütikofer ist gleich noch ein ehemaliger Fraktionsvorsitzender im Boot. Er hat 1992 in Stuttgart die ersten Sondierungsgespräche mit der CDU geführt. Aus Stuttgart stößt auch Winfried Kretschmann dazu, der im Ländle seit 2016 die grün-schwarze Kiwi-Koalition führt. Zu erwähnen ist auch noch Anton Hofreiter. Der Biologe mit den langen Haaren wird gerne belächelt. Doch aus der Partei heißt es, im Zweifel stünden die Delegierten eher hinter ihm als hinter Trittin. Eine bunte grüne Mannschaft. Aber zeigt das Schiff nicht doch etwas Schlagseite in rote Gewässer? Grünen Geschäftsführer Michael Kellner ist es wichtig, dass die sozialen Themen in der zu bildenden Regierung auf keinen Fall verloren gehen. Gemeint ist, die Themen, die bisher Domäne der SPD waren, sollten jetzt am besten von den Grünen bedient werden. Ein Signal dafür ist auch die Berufung von Verdi-Chef Frank Psirske in das Beraterteam. Mit ihm gehört sogar der Tanker der großen Gewerkschaften zur Koalitionsflotte der Grünen.
Das wird ein Gedränge. H2 der Tag. Wir liegen vor Jamaika und haben die Merkel an Bord. Morgen wird's ernst. Morgen beginnen die ersten Sondierungsgespräche für die gemeinsame Überfahrt auf die Karibikinsel. Einer, der sich mit Regieren in Koalitionen auskennt, ist Professor Marc Debus an der Universität Mannheim und dort Direktor des Zentrums für europäische Sozialforschung. Herr Debus, der grüne Parteivorsitzende Cem Özdemir sagt, noch bevor er an Bord geht, die Jamaika-Koalition bräuchte eine Erzählung. Verstehen Sie, was er damit meint?
Naja, es kann natürlich sein. Ich meine, es kommen viele Akteure da zusammen, die vorher auf Bundesebene noch nie zusammen regiert haben, die sie vielleicht auch noch nicht wirklich in der Form detailliert kennengelernt haben. Wir wissen aus der Koalitionsforschung und der Zusammenarbeit in Kabinetten, dass Vertrauen ein entscheidender Teil des erfolgreichen Regierens ist in Koalitionen. Und dementsprechend könnte man vielleicht darunter verstehen, dass man sich erstmal kennenlernen muss, genauer kennenlernen muss und quasi Vertrauen gewinnen muss unterhalb oder innerhalb der Gruppen, die jeweils diese Gespräche aussondieren und Inhalte aussondieren vielmehr.
Aber bleiben wir mal in dem Bild. Eine Erzählung ist ein geschlossenes Konstrukt, das jemand schreibt, das einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende hat. Welche Dramaturgie braucht denn so eine Erzählung, um das Publikum zu fesseln? Wann muss also der Erste über Bord gehen, damit die Spannung erhalten bleibt?
Im Prinzip braucht eine Erzählung natürlich eine gemeinsame Grundlage oder eine Grundgeschichte. Und erfolgreiche Regierungen haben natürlich vielfach gemeinsame langfristige große Ziele, die man versuchen will, innerhalb von 4 oder 5 Jahren, vielleicht auch manchmal länger, durchzuziehen. Wenn Sie beispielsweise an die sozialliberale Koalition in den 70er Jahren denken, da war das einmal die neue Ostpolitik und auf der anderen Seite die gesellschaftspolitischen Reformen, innen- und rechtspolitischen Reformen in Deutschland selbst. Das wäre im Prinzip eine Überlegung, was auch hinter Erzählungen stehen könnte. Man braucht ein gemeinsames Thema, was man nur in dieser Konstellation und in dieser Personengruppe möglicherweise auch versuchen will, zu implementieren in den nächsten Jahren. Ob dafür jemand über Bord gehen muss, das weiß ich nicht genau. Ob es da jetzt Austauschprozesse geben muss, personeller Art, da kann man nur spekulieren.
Wenn aber ein Koalitionsvertrag, der ja am Ende stehen muss, wenig mit Literatur zu tun hat, sondern vielleicht eher mit einem Fahrplan wie bei der Bahn, also mit Stationen, die pünktlich angefahren werden sollen in so einer Legislaturperiode und die nicht einfach ausfallen können, nur weil es dem Bahnpersonal passt, jetzt mal einfach weiterzufahren, dann braucht das schon einen klaren Text. Wie viel Text braucht sowas?
Das ist eine spannende Frage. Was wir zumindest sehen können in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich, ist, dass die Länge von Koalitionsabkommen dramatisch anwächst, wobei dramatisch jetzt nicht negativ zu verstehen ist. Das 1980er Koalitionsabkommen zwischen SPD und FDP war in einem schrecklichen Bürokratendeutsch geschrieben und nur 2 Seiten lang. Die Koalitionsabkommen der letzten Jahre reichen an bis zu 200 Seiten ran und sind sprachlich viel detaillierter und schöner ausgestaltet. Also man hat natürlich im Hinterkopf, wenn man so Koalitionsabkommen schreibt, die auch medial zu präsentieren und diese Abkommen den Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern mehr oder weniger direkt vorzulegen. Ja, man präsentiert ihnen quasi eine Idee, was man in den nächsten 4 oder 5 Jahren tun möchte und regelt darin aber auch, wie man im Konfliktfall jeweils untereinander miteinander umgehen möchte.
Das gehört zu einem Koalitionsvertrag auch. Also wenn die aufs Schiff gehen, dann heißt das auch, bei Wendemanövern müssen wir das und jenes tun, damit nicht alle über Bord gehen?
Genau. Das ist jeweils am Ende eines Koalitionsabkommens relativ deutlich sichtbar. Es wird beispielsweise überlegt, wie sich in Konfliktfällen verhalten werden muss, ob es einen Koalitionsausschuss gibt, wer in diesem Koalitionsausschuss drin sitzt, wer welche Ämter bekommt natürlicherweise. Das sind jeweils Aspekte, die drin stehen im Koalitionsabkommen. Und was auch sehr spannend ist, die Detailliertheit in zu welchem Ausmaß solche regulativen Aspekte in Koalitionsabkommen drinstehen, die hängt auch davon ab, wie ideologisch, programmatisch unterschiedlich die jeweiligen Koalitionsparteien sind. Das heißt, wir würden jetzt für die Jamaika-Koalition, wenn die denn ein Koalitionsabkommen zustande bringen, erwarten, dass relativ viele Mechanismen am Ende des Abkommens auftauchen, die regeln, wie in Konfliktfällen miteinander umgegangen wird.
Aber Mechanismen können ja auch scheitern. Deswegen die Frage, wie geht man von Bord so mittendrin auf hoher See in Verhandlungen? Also Captain Merkel kann ja schlecht drohen, sie will Captain bleiben, vulgo am Ende der Verhandlungen als Kanzlerin wiedergewählt werden. Wer hat also das größte Drohpotenzial in diesen künftigen Vierergesprächen an Bord?
Im Endeffekt hat jede Partei ein Drohpotenzial. Ja, wenn eine Partei in dieser Konstellation oder Fraktion aus der Regierung ausscheiden würde, dann hätte die Regierung keine Mehrheit mehr und die Opposition könnte versuchen, die dann bestehende Minderheitsregierung zu stürzen. Also das ist im Prinzip eine Gefahrensituation, die im Prinzip immer besteht bei sogenannten kleinen Gewinnkoalitionen, wo alle Parteien innerhalb einer Koalition benötigt werden, um die Mehrheit aufrechtzuerhalten. In der jetzigen Konstellation in Jamaika, wenn man so will, bei einem Bundestag, der dann in der Opposition besteht aus SPD, der Linken und AfD, ist die Frage, ob eine Partei, die Union, die FDP oder die Grünen, ein besonderes Drohpotenzial hätten, wenn sie denn mit anderen Parteien in der Opposition eine Mehrheit bilden können. Und ganz einfach betrachtet existiert dieses Drohpotenzial oder diese Drohsituation nicht. Es gibt keine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, sodass die Grünen nicht einfach sagen können, wir gehen raus und bilden eine Koalitionsregierung mit SPD und Linken. Und die Union, wie auch die FDP, werden auch nicht unbedingt sagen, wir gehen mit der AfD zusammen. Das einzige Drohpotenzial ist eine große Koalition und dazu erklärt sich die SPD momentan ja nicht bereit.
Das stärkt doch aber erstmal die Position des Captains, also von Frau Merkel. Wenn die anderen nicht über Bord gehen können oder springen so einfach, dann ist ihre Autorität ziemlich hoch, oder?
Die ist nach wie vor sehr hoch, weil Angela Merkel im Hinblick auf die Koalitionsgespräche natürlich die Person ist, mit denen sich viele innerhalb der Grünen am besten anfreunden können, wenn man an die CDU-CSU-Führungsspitze denkt. Es wird ja Konfliktpunkte geben zwischen Grünen und CDU-CSU und Angela Merkel ist als diejenige, die die CDU-CSU in die politische, ideologische Mitte geführt hat, natürlich diejenige, die für die Grünen am ehesten für einen Kompromiss steht. Deswegen momentan, denke ich, ist Angela Merkel die Person, die ein solches Jamaika-Bündnis massiv zusammenhalten könnte. Deswegen, wenn, wie Sie sagten, Captain Merkel von Bord ginge, kann das natürlich Schwierigkeiten haben für eine Jamaika-Koalition, wenn denn ein weniger liberaler Repräsentant innerhalb der CDU-CSU Kanzler oder Kanzlerin werden würde.
Was meinen Sie, was schätzen Sie, wie lange werden die segeln? Bis nach Weihnachten?
Jetzt laufen ja zunächst mal die Sondierungsgespräche. Ich habe eine Vermutung, dass man sich das Ziel setzt, bis vor Weihnachten fertig zu sein. Es gibt Schnittmengen auf verschiedenen Politikbereichen zwischen den jeweiligen Parteien. Es sind jeweils Profis da am Werk, die durchaus wissen, wie man Aushandlungsprozesse durchführt, ob es Tauschgeschäfte geben kann, wenn man in einem Politikfeld, beispielsweise Migration, der CSU ein Stück weit näher kommt, dann muss man vielleicht in einem anderen Politikfeld den Grünen dafür ein bisschen näher kommen. Das, denke ich, ist machbar. Und wenn Sie es einfach mal vergleichen, es gibt ja momentan in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition, die sehr gut funktioniert und wo die Aushandlungsprozesse trotz inhaltlicher Gegensätze relativ schnell vonstatten gingen. Von daher besteht eigentlich genügend Erfahrung, wie man quasi miteinander verhandeln kann, sodass wir vielleicht vor Weihnachten ein Koalitionsabkommen zumindest in der ersten Fassung sehen können.
Erläuterungen des Mannheimer Direktors für europäische Sozialforschung. Über Navigieren in Koalitionsgesprächen. In einem berühmten deutschen Seemannslied geht täglich einer über Bord. Vorhin waren es Cem Özdemir und Christian. Und was kommt jetzt?
Und endlich nach 30 Tagen holte alle der Klabautermann. Die Merkel zuckte mit den Achseln und heuerte den Gabriel an. Ahoi, Kameraden, ahoi. Herrn, wann kehren wir zurück? Und setzen zum Vertrage uns wieder und machen mal wieder Politik. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, lebt wohl, kleine Seele.
Und während die Kollegen aus der Tagredaktion weitere Atemübungen absolvieren, widmen wir uns jetzt Christian Lindner und seinen Leichtmatrosen. Der geht ja nicht allein an Bord des Schiffes, sondern auch mit seiner Generalsekretärin Nicola Beer. Sie gehört zur liberalen Mannschaft auf dem Weg nach Jamaika. Und sie formulierte im ersten Freudentaumel nach der Rückkehr in den Bundestag schon einmal eine kernige Seemannsweisheit.
Am Wahlabend strahlte Nicola Beer von der FDP. Erst scherzte sie, man warte sehnsüchtig auf den Anruf der Kanzlerin.
Klar ist, wenn sie anruft, wenn sie uns einlädt, dann werden wir erstmal das Gespräch suchen.
Dann ruderten sie und FDP-Chef Christian Lindner aber wieder etwas zurück.
Es gilt in der Sache all das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir wollen Trendwenden für unser Land organisieren. Und wenn das in Gesprächen sichtbar ist, dass die Ziele erreicht werden, dann stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Wenn nicht, dann wäre unsere Aufgabe, Opposition zu machen.
Einen Tag nach der Bundestagswahl fragte ein französischer Journalist Lindner, ob er denn die Handynummer des französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe oder der seine. Lindner antwortete, er und Macron, sie seien doch noch auf unterschiedlichen politischen Ebenen unterwegs. Aber an Macrons Vorstoß, einen gemeinsamen EU-Haushalt aufzustellen, für eine Art europäischen Finanzausgleich zu sorgen, daran reibt sich Christian Lindner. Erst gestern kritisierte er Merkel, sie dürfe die EU-Reformdebatte nicht weiter vorantreiben. Schließlich sei die Bundesregierung nur noch geschäftsführend im Amt. Umso wichtiger dürfte es Lindner sein, die Koalitionsgespräche schnell voranzubringen. Die FDP trifft sich zurzeit jeden Tag zur Vorbereitung. Sie hat sich entschieden, mit nur einem kleinen Team in die Sondierungen zu gehen. Dazu gehören Christian Lindner, FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki, Generalsekretärin Nicola Beer und der parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann. Sie werden versuchen, so viele ihrer Trendwenden wie möglich einzubringen. Im Wahlkampf haben sie viel versprochen.
Wie bringen wir Digitalisierung schneller voran? Was ist die richtige Wirtschaftspolitik? Gibt es nicht Möglichkeiten, Sicherheit zu schaffen, ohne dass man den Menschen ihre Freiheit einschränkt?
Außerdem die weltbeste Bildung, ein Einwanderungsgesetz und eben keinen EU-weiten Finanzausgleich. FDP-Chef Christian Lindner hat diese Themen gesetzt. Für manche seiner Parteikollegen waren sie am Anfang völlig neu, wie der FDP-Politiker Gerhard Papke in seinem Buch »Noch eine Chance für die FDP« schreibt. Papke war Lindners Vorgänger als FDP-Fraktionsvorsitzender in NRW. Er kritisiert Lindner scharf, der wolle nur an die Macht. Christian Lindner aber sagt, er will nur mitregieren, wenn er auch etwas ändern kann. Wichtiger als zu regieren scheint ihm:
Die vergangene Wahlperiode war die erste in der Geschichte unserer Republik, in der es keine liberale Stimme im Parlament gab. Es soll zugleich die letzte gewesen sein.
Am Donnerstag stellt Lindner sein neues Buch vor. Schattenjahre, die Rückkehr des politischen Liberalismus. Seine Botschaft ist, die Fehler der letzten Koalition darf die Partei auf gar keinen Fall wiederholen. Sich noch einmal von Merkel ausboten lassen, das wäre für die FDP fatal.
Das kleine Team der FDP hat sich also geschworen, nie wieder ohne uns, so berichtet es Isabel Reifenrath. Nie wieder ohne uns ist zweifelsohne ein starkes Motiv für Politiker, aber das allein, das reicht nicht. Ich fragte vor dieser Sendung den österreichischen Schriftsteller und diesjährigen Träger des Deutschen Buchpreises Robert Menasse, reden wir doch mal über die Motive, die wir, das Publikum, uns wünschen. Dabei sein ist nicht alles. Der Wunsch, etwas Neues zu machen, ein gemeinsames Regierungsprogramm hinzukriegen, das müsste doch dazukommen. Was meinen Sie?
Das kommt darauf an, was man konkret unter dem Neuen versteht und was man wirklich inhaltlich meint, wenn man sagt, etwas hinkriegen. Hin kann auch kaputt heißen, also die Zerstörung von vielem, was historisch gewachsen und vernünftig ist. Man müsste eigentlich zuerst die Erwartungen präzisieren.
Und aus den Erwartungen, naja, zum Beispiel gemeinsam regieren zu wollen, könnte dann das Neue entstehen?
Regieren kann ja auch Verschiedenes bedeuten. Man kann einen Status quo verwalten und das hat ja jetzt schon in Deutschland viele, viele Jahre nichts anderes bedeutet als Regieren. Also umgekehrt, Regieren hat bedeutet, einen Status quo zu verwalten. Gleichzeitig ist ja immer deutlicher geworden und ich glaube, die letzte Wahl und die Diversifikation der Wählerstimmen hat ja gezeigt, dass das nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger wirklich befriedigt. Die einen wollen in eine Welt zurück, die es, wenn überhaupt, so wie sie sich vorstellen, nie gegeben hat oder wahrscheinlich auch nie gegeben hat. Eine starke Nation, eine auf eine bestimmte Weise aufgeladene Vorstellung von Heimat. Die anderen wollen auf etwas hinaus, was national aber überhaupt nicht mehr hergestellt werden kann. Ja, also was ich, ein starker Sozialstaat, Sicherung des sozialen Netzes bei gleichzeitig verbesserter Bedingungen für die deutsche Wirtschaft, um den Standort zu sichern. Die Vorstellungen sind so verschieden. Und im Hinblick auf die Jamaika-Koalition ist das ja auch jetzt so deutlich sichtbar, wie unterschiedliche Vorstellungen sich auf etwas einigen sollen, was uns eigentlich nur als großes Abstraktum vorstellbar ist. Ja? Regierungsfähigkeit, Sicherheit und diese Dinge. Aber was bedeutet das konkret?
Das müssen die aushandeln und diejenigen, die es aushandeln, brauchen auch uns in der Gesellschaft, die das mit ihnen und untereinander diskutieren. Und für Debatten, was soll das werden, braucht man Ideen. Und nicht nur Auswertungen von Wahlen und Wählerbewegungen, nicht nur Einflüsterungen von Verbänden und PR-Beratern. Nein, man braucht auf dem Weg nach Jamaika, wenn wir das mal als Ziel nehmen, Ideen. Ja. Welche würden Sie den Handelnden gerne mitgeben? Eine davon.
Ich glaube, was heute einmal als allererstes sowohl den politisch Verantwortlichen, aber auch der Öffentlichkeit klar gemacht werden muss oder worüber wirklich einmal Klarheit viel, viel deutlicher als bisher herrschen muss, ist, dass die ganz großen Herausforderungen, die großen Probleme, mit denen wir jetzt und auch in nächster Zeit oder in absehbarer Zeit konfrontiert sind, eigentlich nicht mehr national gelöst werden können. Ja? Es sind alle großen Herausforderungen und alle Phänomene, für die wir Lösungen oder Gestaltungsmöglichkeiten finden müssen, längst transnational. Von der Wertschöpfungskette angefangen, wie Nahrungskette, die Finanzströme, dann die ökologischen Probleme, alle Fragen, die mit Sicherheit und Kampf gegen den Terror zusammenhängen, die sind alle nur noch durch Gemeinschaftspolitik, wenn überhaupt, gestaltbar und lösbar. Und daher sind alle Versprechen, die eine nationale Regierung abgibt, im Hinblick darauf, dass wir das schaffen und dass wir bedeutet die nationale Regierung und die deutsche Gesellschaft, eigentlich leere Versprechungen, die an der Grenze zur Lüge wildern. Und ich glaube, man muss das einmal sich wirklich klar machen. Es geht heute für jede Regierung in Europa und in besonderem Maße für eine künftige deutsche Regierung darum, erstens einmal klare Konzepte zu entwickeln im Hinblick auf all diese Fragen und diese Konzepte in Gemeinschaftspolitik in den europäischen Institutionen durchzusetzen und als europäische Politik zu begreifen. Ich glaube, eine Regierung heute, egal in welchem Mitgliedstaat Europas, muss Innenpolitik als Europapolitik verstehen.
Gibt es da aber, was Europapolitik angeht, Ihrer Beobachtung nach als Schriftsteller, noch gemeinsame Grundwerte, die unterschiedliche Parteien verbinden? Also wir stellen uns gerade in dieser Sendung vor, wie die Koalitionäre auf dem Schiff nach Jamaika segeln. Und manchmal ist es ja nachts auf einem Schiff nach Jamaika auch still. Da sehnt sich dann der eine oder andere Matrose nach festem Grund, nicht auf hoher See zu sein, sondern zu Hause. Das ist zwar für jeden etwas anderes, aber jedes Verhandlungs- und Matrosenteilnehmers ist zu Hause in Europa. Gibt es dieses gemeinsame Verbindende der europäischen Idee?
Das gibt es. Und obwohl es das eindeutig gibt, gibt es auch im Hinblick darauf in fast jedem europäischen Mitgliedstaat eine vollkommen verquere Interpretation von dieser Gemeinsamkeit. Faszinierend an Europa, der europäischen Idee, dem Einigungsprojekt, ist, dass die erste politische Konstruktion, das erste politische Projekt in der Geschichte ist und heute weltweit das einzige ist, das sich selbst vertraglich daran gebunden hat, alle seine politischen Entscheidungen einmal grundsätzlich auf der Basis der Anerkennung der Menschenrechte zu treffen. Und die Menschenrechte sind nicht teilbar. In dem Augenblick, wo man Menschenrechte teilt, sind sie aufgehoben. Obwohl das eigentlich vertraglich einmal klar ist und in Sonntagsreden auch immer wieder beschworen wird, hat jedes einzelne Mitgliedsland das Gefühl, die Menschenrechte müssen einmal zunächst einmal nur für uns gesichert werden. Ja? Und ich finde, dass das der große Riss ist, der gegenwärtig durch Europa geht, dass man sagt, wir wollen nichts verlieren, wir wollen unseren Wohlstand zum Beispiel absichern, wir wollen unser soziales Netz absichern und uns ist vollkommen egal, wie es den Griechen geht zum Beispiel. Ja. Uns ist vollkommen egal, wie es Menschen geht, die vor Krieg oder vor Dürre oder also eben aus klimatischen Gründen flüchten müssen und die Voraussetzungen oder die Bedingungen für ein Leben in Würde suchen, ja, dort, wo der reichste Teil der Welt ist. Ich bin der Meinung, dass sich Matrosen in einem Schiff ja, eigentlich sehr, sehr schnell darauf einigen müssten, dass sie gemeinsame Interessen haben, egal welche Nationalität der einzelne Matrose hat. Und dass Matrosen sich eigentlich darauf einigen müssten, dass jeder Versuch der Admiralität, die Matrosen zu spalten, entrüstet zurückgewiesen werden müsste.
Soweit der literarische Nautiker und diesjährige Träger des Deutschen Buchpreises Robert Menasse über Matrosen und die Admiralität auf dem Schiff, das morgen Richtung Jamaika ablegen wird. Wen wir bisher noch nicht ins Auge genommen haben, sind Organisationen und Verbände, sind Unternehmen und Gewerkschaften. Auch die wollen gehört werden. Auch die haben Wünsche an eine Jamaika-Koalition. Auch die hegen Befürchtungen, was da an Bord passieren könnte. Annette Rehm hat sich das angesehen.
Ein alter Mann geht mit wackeligem Schritt durch die Fußgängerzone, hält in einem Mülleimer an, schaut hinein und zieht eine Pfandflasche heraus. Eine alltägliche Szene. Wenn es nach mehreren deutschen Konzernchefs geht, soll sie in Zukunft seltener in den Innenstädten zu sehen sein. Siemens-Chef Jörg Häser hat vor kurzem mit seiner Forderung nach einer Grundversorgung für das Alter Schlagzeilen gemacht. So soll das Wählerpotenzial für populistische Parteien reduziert werden. Telekom-Chef Timotheus Höttges regt in einem Zeitungsinterview eine Reform des gesamten Sozialsystems an. Dabei bringt er auch das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel. Für solche Einnahmen, die ganz ohne Vorleistung gezahlt werden sollen, spricht sich der Gründer der Drogeriekette DM, Götz Werner, schon längere Zeit aus.
Der fatale Denkirrtum unserer Gesellschaft ist, dass wir Arbeit und Einkommen miteinander verkoppeln und es umgekehrt denken. Wir meinen, wir müssten arbeiten, so war das früher, auf eigenem Grund und Boden, um leben zu können. Heute haben wir keinen eigenen Grund und Boden mehr, sondern wir leben von der Leistung anderer, die weltweit für uns tätig sind. Und da brauchen wir ein Einkommen, um leben zu können. Und erst wenn wir leben können, können wir arbeiten.
Bei den Verhandlungspartnern für eine mögliche Jamaika-Koalition stößt dieses Konzept jedoch auf wenig Gegenliebe. Anders beim Thema Pflege. Da haben die Parteien wohl mittlerweile Handlungsbedarf erkannt. Spätestens seit ein angehender Pfleger kurz vor der Bundestagswahl Kanzlerin Merkel mit seinem Alltag konfrontiert hat.
Im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Die Pflege ist so überlastet und es gibt Schichten, da ist man mit 20 Patienten pro Pflegekraft und das kann nicht sein.
Die Folge dieses Auftritts? Die Pflege wird zum heiß diskutierten Thema. Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Sierske, fordert eine gesetzliche Regelung von der neuen Regierung, um Personalmangel an den Krankenhäusern entgegenzuwirken. Immer wieder ist der Ruf nach einem festen Personalschlüssel zu hören, also einer bundesweiten verbindlichen Vorgabe für eine Mindestzahl an Pflegekräften auf allen Stationen der Krankenhäuser. Ein Schreckgespenst für die Wirtschaft scheinen die Grünen zu sein. Ihr mit 2030 festgelegtes Ende für die Kohlekraftwerke im Land betrachten einige Wirtschaftsbosse mit Sorge. So wie der Chef der Lausitzer Energie- und Bergbau AG LEAG, Helmar Rendes.
Ich gehe davon aus, die Energiewende ist ein Generationenprojekt. Das heißt, es wird ungefähr 25 bis 30 Jahre brauchen. Und wichtig ist, wir sollten erst das letzte Kohlekraftwerk, das letzte Gaskraftwerk, das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet haben, wenn wir sicher sind, dass die Erneuerbaren zu 100% unsere Versorgungssicherheit gewährleisten können.
Beim Kohleausstieg soll sich die neue Regierung also bitte noch etwas Zeit lassen. Das sieht auch der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Dieter Kempf, so. Beeilen sollen sich die Parteien hingegen bei der Regierungsbildung.
Mit Unsicherheit, mit mangelnder Vorhersehbarkeit wird niemand insbesondere im Mittelstand investieren. Das heißt, solche Schwebepartien, solche Hängepartien sind Gift für die Wirtschaft. Deswegen gilt unser Appell an die Verhandlungsführer der vier Parteien, sich ihrer demokratischen Verantwortung bewusst zu sein.
Angesichts der voraussichtlich sehr schwierigen Verhandlungen wird eine schnelle Einigung aber wohl ein frommer Wunsch bleiben.
Pflegenotstand, Ende für Kohlekraftwerke, Energiewende und Energiesicherheit. Das sind, wie wir eben gehört haben, viele Themen, die eine Rolle spielen werden in den nächsten Wochen und in den Verhandlungen. Und diese Themen muss man gewichten. Das machen wir jetzt mit Wolf Lotter, Journalist und Autor der monatlichen Wirtschaftszeitung Brand 1. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Zur Priorisierung von Themen braucht eine Mannschaft Mut, vor allen Dingen die Kapitäne und die ersten Offiziere. Hat Captain Merkel überhaupt den Mut, sich Wirtschaftsthemen zu stellen?
Naja, wir wissen das nicht so genau, denn sie kommuniziert ja nicht gerade heftig über das, was im Grunde genommen auf der Agenda zu stehen hätte für die nächsten Jahre. Ich glaube, dass es relativ klar ist, was zu tun ist. Nüchtern und pragmatisch daran zu gehen, wie die großen gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse aussehen werden. Und da weiß man im Grunde genommen schon, wo man hinschauen muss. Einiges von dem ist schon gesagt worden. Das ist vor allen Dingen der Umgang mit Arbeit, mit Grundeinkommen, mit der Basissicherung, mit dem Sozialstaat und der Umgang mit dem, was man Wissensgesellschaft nennt. Also wenn Roboter unsere Arbeit machen, müssen wir kreativ werden. Darauf sind wir noch nicht vorbereitet.
Also wären Verhandlungen ein Forum, wo man sich diese Themen mal anschaut und nochmal Priorisierungen und Gewichtungen vornimmt. Wir haben eben in dem Beitrag gehört, welche Erwartungen Verbände und Unternehmer hegen. Mut wäre also, sich am Ende hinzustellen und beispielsweise den Pflegekräften zu sagen, sorry, aber wir fanden die Energiepolitik wichtiger als euch.
Ich glaube nicht, dass das so laufen muss. Ich glaube, dass das Priorisieren, wenn das eine Strichliste ist, wo man Dinge weglässt, die wesentlich sind für eine Gesellschaft, wie etwa die Altersversorgung, die Sicherung, die Pflege, dann läuft was schief. Wir werden ganz grundsätzlich gerade in die Sozialwirtschaft viel zu investieren haben, weil alle älter werden, was gut ist. Und man sollte das Alter nicht als Makel sehen, sondern als Möglichkeit und Chance. Erfahrung wird gerade in der Digitalisierung wahnsinnig gebraucht. Wir tun immer so, als ob wir alle Jungen brauchen. Nein, wir brauchen das Know-how und die Originalität der erfahrenen Leute gerade darin. Und dann kann man ganz einfach nicht so tun, als ob man sozusagen jenseits der 30 tot wäre oder alles nur unangenehm ist. Das hat ja mit dieser Diskussion zu tun. Darüber will niemand reden. Es kostet nur Geld, scheint es. Und wir gucken uns nicht an, wie viel Chance drinstecken.
Andererseits ist aber das Schiff, das morgen ablegen wird, Richtung Jamaika, ein topmodernes Schiff, also kein rostiger Seelenverkäufer. Anders gesagt, der deutschen Wirtschaft geht es blendend. Erleichtert das nicht die Verhandlungen oder stimuliert das erst recht den Heißhunger an Bord? Wer kriegt was?
Ich glaube, wenn man nüchtern und pragmatisch und ganz cool, ich sag's mal so, da rangehen würde und sagt, es geht uns eigentlich wahnsinnig gut und wir können zum ersten Mal in unserer Geschichte wirklich überlegen, wie wir ein bisschen eine Ahnung kriegen von Zukunft, was wir wollen, wo wir hin möchten, dann wäre das ganz großartig. Aber es werden halt immer so ein bisschen die Angstszenarien geschürt und das ist von gestern. Ich glaube, wir sind in der Lage, etwas zu gestalten. Wir sollen stolz darauf sein, dass wir das tun können und wir haben große Probleme zu lösen, die wir auch hinkriegen. Aber dazu muss man mal einen ganz nüchternen und entspannten Blick haben, nicht extrem denken, auch nicht in Angstszenarien denken, sondern ganz ruhig bleiben.
Also ich halte mal fest, die Mannschaft könnte eigentlich gut gelaunt an Bord gehen. Sie ist nicht in Not. Es muss nicht täglich einer über Bord gehen. Ist das Ihre Botschaft, die Sie der Besatzung mitgeben wollen?
Ganz genau. Dauer-SOS ist keine Lösung. Im Grunde genommen ist der Kurs ja ganz richtig und stimmt ja auch. Jetzt muss man sich nur darüber im Klaren werden, dass man auf hoher See ist und dass es was zu entdecken gibt. Und das ist ja nicht langweilig. Das ist ja eine schöne Sache.
Wenn Sie vielleicht auch noch was ins Gepäck tun wollen, sagen wir der FDP, dem obersten Matrosen der FDP, Lindner, was würden Sie in seinen Seesack gerne tun?
Ich würde in seinen Seesack gerne tun eine Vorstellung von Selbstständigkeit und Grundsicherung in einem für die Zukunft Deutschlands, denn das gehört zusammen. Man sollte das nicht gegeneinander aufrechnen. Ich glaube, dass finanziell grundgesicherte Menschen auch sehr viel mehr leisten und arbeiten werden als je zuvor. Ich glaube nicht, dass man Angst davor haben sollte, dass es ein neues Sozialsystem geben wird. Und man sollte keine Angst vor den Menschen haben, vor den Bürgern und der Leistungsfähigkeit. Das würde ihm ganz gut stehen.
Und bei den Grünen? Das wäre meine letzte Frage an Sie, der Claudia Roth oder dem Jürgen Trittin oder dem Cem Özdemir. Was geben Sie denen mit?
Im Grunde genommen etwas ganz Ähnliches. Das Zutrauen in die Menschen, die nicht immer nur sehr viel Fürsorge bedürfen und Unterstützung durch den Staat und Hilfe und im Grunde genommen auch Anweisung, was richtig und falsch ist, sondern ein bisschen mehr Zutrauen darin, dass Politik von den Bürgern gemacht wird und für die Bürger gemacht wird und dass die sehr gut selbstständig damit zurechtkommen und Entscheidungen treffen können. Das sind alles Erwachsene. Ich glaube, das ist so eine Generalbotschaft, die man im Grunde genommen an Bord mal ein bisschen klar aussprechen sollte.
Erläuterung des Wirtschaftsjournalisten Wolf Lotter von Brand 1. Besten Dank. Und das war der Tag am Vorabend des Ablegens Richtung Jamaika. Ich sage Ahoi. Ruder liegt hart steuerbord. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.